Ich werde immer wieder von Teilnehmern gefragt, sag mal, Hans-Jürgen, NLP ist doch weitaus mehr als nur ein Werkzeugkasten voller Tools für einen besseren Umgang mit anderen und sich selbst, oder? Also was steckt da eigentlich dahinter? Welches Mindset oder welche Philosophie? Ja, da freue ich mich immer über solche Fragen. Und meiner Meinung nach ist NLP eben auch eine gewisse Art von Haltung, mit sich und anderen Menschen umzugehen. NLP beschäftigt sich ja primär mit der Qualität des subjektiven Erlebens. Also nicht, was ist da gerade passiert, sondern vielmehr, wie gehe ich damit um, was da gerade passiert ist. Und dahinter verbirgt sich eine ganze Erkenntnistheorie, die es schon vor NLP gab und die es wirklich wert ist, sich einmal etwas genauer anzuschauen. Ich spreche vom radikalen Konstruktivismus und dazu habe ich heute zwei Kollegen gebeten, dies etwas näher zu betrachten. Los geht's.
Also stell dir mal vor, du stehst in einer extrem lauten Bar, sagen wir in New York City. Mhm. Und du schaust den Barkeeper an, willst 3 Bier bestellen. Ganz instinktiv hebst du die Hand und zeigst Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger.
Das ganz klassische deutsche 3-Bier-Zeichen.
Genau. Für dich ist das in dem Moment eine absolute unverrückbare Tatsache. Also 1, 2, 3. Der Barkeeper nickt, dreht sich um und stellt dir dann exakt 2 Gläser hin.
Ja, weil der Daumen in seiner Kultur beim Zählen oft gar nicht als Zahl wahrgenommen wird.
Richtig. Die absolute Wahrheit in deinem Kopf war in dieser Sekunde eben, nicht die Wahrheit deines Gegenübers.
Und genau an diesem Punkt, also da, wo scheinbar sonnenklare Realitäten aufeinanderprallen und Risse bekommen, da setzen wir heute an.
Ganz genau.
Wenn du dich jemals in einem Streit befunden hast und felsenfest, wirklich zu 100% überzeugt warst, im Recht zu sein.
Oh ja, das kennt wohl jeder.
Während die andere Person exakt dasselbe von sich dachte, dann werden wir heute mal die Mechanik dahinter zerlegen. Wir schauen uns an, warum die Suche nach der einen objektiven Wahrheit im menschlichen Miteinander eigentlich fast immer eine Sackgasse ist.
Das ist die perfekte Zusammenfassung für unsere heutige tiefe Analyse. Wir haben ja den Auftrag bekommen, ein Audio aus bestimmten Quellen zu erstellen und die haben es wirklich in sich. Wir stützen uns heute auf extrem spannende Auszüge aus der NLP-Ausbildung von Hans-Jürgen Walter.
Die beschäftigen sich ja sehr intensiv mit der Arbeit des Paul-Watzlawick-Instituts.
Genau. Und wir nehmen uns heute dieses massive theoretische Konzept vor, den sogenannten Konstruktivismus.
Ein tolles Thema.
Absolut. Aber unsere Zielgruppe für dieses Audio sind interessierte Laien, also du, der uns gerade zuhört. Wir wollen das nicht als trockenes Seminar aufziehen, sondern das Ganze in verständlicher Form zusammenfassen. Es soll richtig Lust darauf machen, sich im Nachgang noch viel tiefer damit auseinanderzusetzen.
Naja, es ist ja auch im Prinzip ein Werkzeugkasten für den Alltag.
Eben. Aber um überhaupt zu verstehen, wie so ein Missverständnis an der Bar zustande kommt, müssen wir laut Watzlawick die Welt erstmal in 2 völlig unterschiedliche Ebenen aufteilen.
Richtig. Das ist quasi der Startpunkt, das Fundament dieses gesamten Denkmodells ist die Unterscheidung zwischen der Wirklichkeit erster Ordnung und der Wirklichkeit zweiter Ordnung.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Was ist die erste Ordnung?
Die Wirklichkeit erster Ordnung ist das, was objektiv messbar ist. Also die nackten physikalischen oder biologischen Tatsachen.
Mhm. Harte Fakten quasi.
Genau. Wenn du durch einen Wald gehst, dann sind da Bäume, Steine, Lichtwellen und Schallwellen. Solange dein Zentralnervensystem und deine Sinnesorgane normal funktionieren, nimmst du diese Dinge auf einer rein physischen Ebene wahr.
Das heißt, da ist keine Interpretation dabei.
Richtig. Das ist die erste Ordnung. Sie enthält von sich aus erstmal keinerlei Bedeutung.
Warte, das klingt mir fast schon wieder ein bisschen zu abstrakt.
Okay, wie meinst du das?
Naja, wenn ich nachts aufstehe und mir im Dunkeln voll den kleinen Zeh am Couchtisch stoße, das ist doch keine leere physikalische Tatsache. Das tut einfach höllisch weh.
Autsch, ja.
Da gibt es keinen Interpretationsspielraum, oder? Das ist ein knallharter physischer Fakt. Wo genau soll da jetzt die Konstruktion sein?
Ja, guck mal. Der Schmerzreiz selbst, also das Feuern deiner Nervenbahnen, der physikalische Widerstand des Holzes gegen deinen Zeh, das ist tatsächlich die Wirklichkeit erster Ordnung.
Okay.
Da gibt es wirklich nichts zu interpretieren. Das ist reine Biologie und Physik. Aber das, was in der Millisekunde danach in deinem Kopf passiert, das ist die Wirklichkeit zweiter Ordnung.
Also die Gedanken dazu.
Genau. Wenn du denkst, oh Mann, ich bin so ein unfassbarer Tollpatsch. Oder wenn du richtig wütend wirst und dir denkst, mein Partner hat diesen Tisch absichtlich genau in den Weg gestellt, um mich zu ärgern.
Ah, okay. Das ist dann die Konstruktion.
Exakt. Du nimmst den Schmerz und die Kollision aus der ersten Ordnung und überziehst sie sofort mit einer Bedeutung.
Verstehe. Wenn ich also bei meiner ersten Ordnung bleibe, also den nackten Daten, dann ist das, um mal meine Lieblingsanalogie zu verwenden, wie der reine Programmcode von einem Videospiel.
Guter Vergleich.
Da liegen einfach nur Einsen und Nullen auf einer Festplatte. Der Code an sich ist weder spannend, noch traurig, noch frustrierend. Er existiert einfach nur.
Ja.
Und die Wirklichkeit zweiter Ordnung ist dann quasi das Erlebnis des Spielers. Richtig. Der diesen Code spielt, ihn als episches Abenteuer wahrnimmt und dabei total schwitzige Hände bekommt.
Eine sehr präzise Analogie, ja. Die zweite Ordnung ist rein subjektiv. Das klassische Beispiel in der Psychologie ist ja das Glas mit Wasser, das exakt bis zur Mitte gefüllt ist.
Ah, der Klassiker.
Genau. Das messbare Volumen, also die Milliliter im Glas, das ist die erste Ordnung. Aber die Entscheidung, ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist,
das ist die zweite Ordnung.
Völlig richtig. Und die Quellen aus der Ausbildung von Hans-Jürgen Walter machen hier einen extrem essentiellen Punkt. Was hier so faszinierend ist, ist nämlich, dass wir fast unser gesamtes Leben in der zweiten Ordnung verbringen.
Also all unsere Streitereien, unsere Sorgen und Hoffnungen.
Ja, alles. Der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten liegt nicht in den physikalischen Fakten der Welt, sondern in der Art und Weise, wie sie diese Fakten eben konstruieren.
Wahnsinn. Aber wenn jetzt jeder Mensch ständig seine eigenen kleinen Bedeutungen bastelt, wenn jeder sein eigenes Glas halb voll Spiel spielt, müssten wir dann nicht eigentlich alle völlig isoliert nebeneinander herleben?
Wie meinst du das genau?
Kaffee bestellen können, ohne dass der andere das sofort als Kriegserklärung auffasst.
Das ist eine sehr gute Frage. Das funktioniert, weil wir diese Wirklichkeiten zweiter Ordnung nicht einfach isoliert im luftleeren Raum erfinden.
Sondern?
Watzlawick beschreibt, dass wir uns permanent mit unserem Umfeld abstimmen. Wir wachsen in Familien auf, in bestimmten Kulturen und Gesellschaftssystemen. Und dort verhandeln wir quasi gemeinsame Spielregeln.
Ah, wir teilen also unsere Konstruktionen.
Genau. Wenn wir uns einmal auf eine gemeinsame Konstruktion eingenicht haben, funktioniert das Zusammenleben völlig reibungslos. Das Problem ist halt nur, wir neigen massiv dazu, unsere gewohnte, lokal geteilte Wirklichkeit für die einzig wahre universelle Realität zu halten.
Das bringt uns ja direkt zurück zum Barkeeper in New York. Oder auch zu diesem Beispiel mit dem Kopfnicken aus den Unterlagen.
Ja, das Griechenland-Beispiel.
Genau. Wenn ich in Griechenland eine Frage mit einem Kopfnicken beantworte, meine ich ja. Der Grieche versteht aber nein, weil in seiner geteilten Wirklichkeit die Bewegung von unten nach oben eine Verneinung ist.
Und wer sich nicht an diese unsichtbaren Regeln hält, der fällt eben sofort auf.
Watzlawick bringt das ja ziemlich hart auf den Punkt. Er sagt, dass Menschen, die eine abweichende Wirklichkeit haben, von der Gesellschaft total schnell in zwei Kategorien gesteckt werden.
Richtig.
Entweder sie sind verrückt oder sie sind böswillig.
Genau so ist es. Und hier treibt Watzlawick den Gedanken noch einen großen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, dass wir die Welt interpretieren, er sagt, Sprache und Kommunikation erschaffen überhaupt erst unsere Wirklichkeit.
Da. Das ist genau der Punkt in den Unterlagen, an dem ich wirklich gestolpert bin.
Warum?
Also, was bedeutet das alles? Spannt das nicht den Wagen komplett vor das Pferd?
Inwiefern?
Naja, wir gehen doch normalerweise davon aus, dass da draußen eine fertige Welt existiert. Mit Stühlen, Tischen, Steuern, Grenzen, Gesetzen.
Mhm.
Und unsere Sprache ist doch eigentlich lediglich das Werkzeug, mit dem wir diese fertigen Dinge benennen. Wenn Watzlawick jetzt behauptet, wir erschaffen die Welt durch die Art, wie wir kommunizieren, klingt das für mich fast nach Magie. Wie genau soll das bitte funktionieren?
Es funktioniert durch einen psychologischen und soziologischen Mechanismus. Die Quelle aus der NLP-Ausbildung nennt das Reifizierung oder auf Deutsch Verdinglichung.
Verdinglichung, okay. Hast du da ein Beispiel für uns?
klar. Lass uns das an einem Konzept durchspielen, das unser aller Leben massiv dominiert. Das Geld.
Oh, sehr gutes Beispiel.
Betrachten wir mal einen 10-Euro-Schein in der Wirklichkeit erster Ordnung. Was ist das?
Ein Stück bedrucktes Baumwollpapier?
Richtig. Es hat absolut keinen intrinsischen Wert. Du kannst es nicht essen, es schützt dich nicht vor Kälte. In traditionellen Gesellschaften auf Neuguinea, wie im Text beschrieben, war es Muschelgeld.
Also nackte Muscheln vom Strand.
Genau. In der ersten Ordnung völlig wertlose kleine Kalkgehäuse.
Mhm.
Aber dann beginnt eben dieser Prozess. Menschen kommunizieren miteinander und treffen eine Übereinkunft. Sie sagen quasi, wir legen jetzt gemeinsam fest, dass dieses bedruckte Papier oder diese Muschel ab heute den Gegenwert von einem halben Schwein oder einem Haus hat.
Wir erfinden also einen Wert.
Wir schreiben einem physikalischen Objekt aus dem Nichts einen Sinn und einen Wert zu. Das ist die Konstruktion. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt, die Verdinglichung.
Was passiert da?
Im Laufe der Zeit, und das ist evolutionär betrachtet extrem wichtig für unser Gehirn, vergessen wir schlichtweg, dass wir uns das Ganze nur ausgedacht haben.
Aber warte mal, warum vergessen wir das? Welchen Vorteil hat es denn, sich selbst so eine fundamentale Illusion aufzubauen und dann den eigenen Konstruktionsplan wegzuwerfen?
Es geht um kognitive Ökonomie. Unser Gehirn verbraucht ohnehin schon enorm viel Energie.
Okay.
Wenn du jetzt jeden Morgen beim Bäcker aufs Neue philosophisch aushandeln müsstest, ob das bedruckte Papier in deiner Hand heute wirklich einen Laib Brot wert ist, die Gesellschaft würde schlicht kollabieren.
Stimmt, das wäre kognitiv viel zu anstrengend.
Also nimmt unser Gehirn diese soziale Übereinkunft, verhärtet sie, macht sie zu einem Ding und legt sie im Ordner objektive Tatsachen ab. Wir behandeln den Wert des Geldes plötzlich wie ein Naturgesetz.
Ach krass.
Und wenn dann jemand aus einer anderen Kultur kommt und sagt, hey, ich gebe dir für dieses Brot doch keine wertvollen Muscheln, sondern nur dieses nutzlose Stück Papier, dann halten wir ihn eben für verrückt.
Weil für uns das Papier die absolute Realität ist.
Genau. Sinn und Unsinn sind oft nur zwei Seiten derselben Medaille. Immer abhängig vom gemeinsamen Konsens.
Das ist wirklich ein starkes Konzept. Wir bauen uns also ein riesiges, unsichtbares Netz aus Regeln, Werten und Bedeutungen.
Mhm.
Dann werfen wir das Handbuch weg und tun so, als wäre das Netz schon immer ein natürlicher Teil der Landschaft gewesen.
Schön zusammengefasst.
Aber hey, das funktioniert ja auch wunderbar, solange alles nach Plan läuft. Was passiert aber, wenn die Realität uns einen Strich durch die Rechnung macht, also in echten Lebenskrisen, wenn dieses konstruierte Netz plötzlich reißt?
Dann erleben wir das, was in der Psychotherapie oft als massiver Zusammenbruch der Wirklichkeitskonstruktion beschrieben wird.
Ein Systemabsturz quasi.
Genau. Watzlawick hat ja intensiv psychotherapeutisch gearbeitet und die Quellen von Hans-Jürgen Walter beleuchten diesen Aspekt sehr genau. Menschen geraten meistens dann in tiefe Krisen, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis eintritt.
Also ein Schicksalsschlag, Verlust des Jobs, eine schwere Krankheit.
Ja, etwas, das sich mit der bisherigen Brille, mit der gewohnten Realität zweiter Ordnung, schlicht nicht mehr erklären oder verarbeiten lässt.
Hier wird es wirklich interessant. Wenn wir vorhin die Videospielanalogie hatten, lass uns hier vielleicht auf ein anderes Bild wechseln, weil es das noch besser greifbar macht.
Gerne.
Stell dir vor, du navigierst jahrelang mit einer richtig detaillierten inneren Landkarte durch deine Stadt. Du kennst jede Abkürzung, jede Einbahnstraße. Und plötzlich, zack, reißt ein Erdbeben die halbe Stadt auf.
Oh. Okay.
Deine alte Karte zeigt an, dass du hier einfach geradeaus fahren kannst. Aber in der Wirklichkeit erster Ordnung stehst du plötzlich vor einem riesigen Abgrund. Die Karte funktioniert einfach nicht mehr.
Das ist ein sehr gutes Bild für eine Krise.
Das ist doch kein Zustand, den man einfach so mit einem positiven Gedanken repariert. Das ist völlige Orientierungslosigkeit. Wie genau hilft denn dann die Therapie, wenn die Landkarte komplett unbrauchbar geworden ist?
Die therapeutische Arbeit, und das ist das Herzstück des Konstruktivismus in der Anwendung, ist im Grunde angewandte Kartografie.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
Der Therapeut sagt eben nicht, hey, deine alte Karte war falsch, hier ist die eine objektive, wahre Karte der Welt.
Das wäre ja wieder die Illusion der absoluten Wahrheit.
Genau. Stattdessen hilft er dem Klienten, den Zusammenbruch erstmal zu analysieren. Stell dir jemanden vor, der seinen Job verliert, in dem er 20 Jahre gearbeitet hat. In seiner Wirklichkeit zweiter Ordnung war die Bedeutung, ich bin mein Job. Ohne ihn bin ich wertlos.
Puh, der Absturz ist da ja vorprogrammiert, weil der physikalische Fakt des Jobverlusts mit einer völlig existenzbedrohenden Bedeutung verknüpft ist.
Exakt. Der Therapeut hilft nun dabei, diese zweite Ordnung Schritt für Schritt zu demontieren.
Er fragt dann sowas wie, wo steht geschrieben, dass der Wert eines Menschen an seinen Angestelltenstatus geknüpft ist?
Ganz genau, er macht die Verdinglichung wieder rückgängig. Er zeigt dem Klienten auf, du hast diese Bedeutung einst erschaffen und weil das so ist, besitzt du heute auch die Autonomie, eine völlig neue Bedeutung zu erschaffen.
Es geht also darum, kognitive Flexibilität aufzubauen.
Richtig. Das Ziel ist es, gemeinsam eine neue Landkarte zu zeichnen, die für das Navigieren im neuen, veränderten Gelände einfach nützlicher ist.
Nützlicher ist hier, glaube ich, das Zauberwort.
Absolut.
Es geht also bei Watzlawick gar nicht darum, sich die Welt künstlich schön zu reden oder sich einzureden, dass der Jobverlust eigentlich das Tollste auf der ganzen Welt war.
Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, eine Perspektive einzunehmen, die einen wieder handlungsfähig macht. Völlig richtig. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf den Therapieraum. Es ist eine grundsätzliche Haltung, die Watzlawick als essentiell für generellen Lebenserfolg ansah.
Ah, das erinnert mich an eine Passage in den Unterlagen. Da gibt es diesen faszinierenden Verweis auf eine Werbekampagne von 1992.
Ja, die Kampagne Gedanken zum Erfolg aus Österreich.
Genau die. Dort betonte Watzlawick, wenn er auf sein eigenes Leben und die Biografien erfolgreicher Menschen blickt, fällt ihm etwas auf. Misserfolge, oft schwere, existenzielle Rückschläge sind fast immer die zwingend notwendige Voraussetzung für den nächsten großen Schritt.
Weil die alte Landkarte erst komplett verbrennen muss, bevor man gezwungen ist, nach neuen Wegen zu suchen.
Das ist hart, aber logisch.
Watzlawick formulierte es so, dass man ohne das anfängliche Scheitern, ohne diesen harten Stopp in der alten Konstruktion, niemals die Richtung gewechselt hätte. Und ohne diesen Richtungswechsel hätte man niemals, wie er es so schön ausdrückt, etwas sehr Schönes gefunden. Der Misserfolg ist in der ersten Ordnung einfach nur ein Ereignis, das nicht nach Plan lief.
Und die Interpretation, ich bin ein Versager, ist dann die Falle.
Genau. Während die Interpretation, das war der nötige Impuls, um etwas Neues zu bauen, der Ausweg ist.
Das führt uns zu einem Begriff aus der Ausbildung, der für Außenstehende oft sehr sperrig klingt. Der radikale Konstruktivismus.
Ein großes Wort.
Ja, warum eigentlich radikal? Das klingt im ersten Moment irgendwie politisch oder extrem.
Er heißt radikal im ursprünglichsten Wortsinn, also vom lateinischen radix, die Wurzel.
Ah, okay.
Er geht an die Wurzel der menschlichen Erkenntnis, weil er einfach nichts ausklammert. Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, sagt der radikale Konstruktivismus, es gibt keinen Ausweg aus unserer Wahrnehmung. Wir können niemals aus unserem Gehirn heraustreten und die Welt so sehen, wie sie wirklich ist.
Alles, ausnahmslos alles, was wir wissen und denken, ist also eine Konstruktion unseres Geistes.
Exakt.
Aber warte mal. Wenn wir das wirklich konsequent zu Ende denken, wird das dann nicht extrem problematisch?
Wie meinst du?
Naja, wenn es keine objektive Wahrheit gibt und jeder in seiner eigenen konstruierten Blase lebt, wie können wir dann überhaupt noch jemanden für schlechtes Verhalten zur Verantwortung ziehen?
Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Kann denn nicht jeder, der etwas Schreckliches tut, einfach sagen, sorry, in meiner Wirklichkeit war das völlig okay. Wer bist du mir, deine Konstruktion von Moral aufzuzwingen? Öffnet das nicht dem kompletten Kraus Tür und Tor?
Das ist der häufigste und wichtigste Kritikpunkt an diesem Konzept, absolut. Aber die Vertreter des radikalen Konstruktivismus haben darauf eine sehr klare Antwort.
Und die wäre?
Nur weil alles konstruiert ist, heißt das nicht, dass jede Konstruktion gleichwertig oder alles erlaubt ist. Die Grenze liegt dort, wo Konstruktionen aufeinanderprallen.
Okay, hast du ein Beispiel?
Klar. Wenn deine Konstruktion der Realität darin besteht, rücksichtslos durch eine rote Ampel zu fahren, dann wirst du sehr schnell die harte physikalische Grenze der ersten Ordnung, nämlich das andere Auto, kennenlernen.
Ja, die Physik lässt sich halt nicht wegkonstruieren.
Richtig. Und im gesellschaftlichen Zusammenleben geht es um Verantwortung. Wir haben uns als Gesellschaft auf gemeinsame Konstruktionen geeinigt. Gesetze, Menschenrechte, ethische Normen.
Mhm.
Und zwar, weil sie sich als nützlich für das Überleben und das Wohlbefinden der Gruppe erwiesen haben. Wer sich nun entscheidet, diese Vereinbarungen zu brechen, muss eben die Konsequenzen tragen, auf die sich die Gruppe geeinigt hat.
Ah, der Konstruktivismus ist also kein Freifahrtschein für Egoismus.
Überhaupt nicht. Er entlarvt nur, dass unsere Gesetze keine göttlichen Naturgesetze sind, sondern von uns gemachte Regeln. Und weil sie von uns gemacht sind, tragen wir auch die volle Verantwortung für sie.
Das bedeutet, wir entziehen uns nicht der Verantwortung, sondern wir übernehmen sie auf einer viel tieferen Ebene. Wir können uns nicht mehr hinter einem "Das war schon immer so" verstecken.
Genau das ist der Punkt.
Und das bringt uns zu dem Aspekt, der uns für dieses Audio ja ganz besonders wichtig mitgegeben wurde. Wenn die Wissenschaft und der radikale Konstruktivismus selbst nicht nach der einen absoluten Wahrheit sucht, was tut sie dann?
Sie sucht nach Methoden. Watzlawick betont unmissverständlich, dass Wissenschaft nicht die Offenbarung göttlicher oder absoluter Wahrheiten ist. Sie ist die Ausarbeitung von Methoden, Modellen und Landkarten, die für bestimmte Zwecke brauchbar sind.
Okay.
Ein Modell der Physik ist nützlich, um Flugzeuge zu bauen. Ein Modell der Psychologie ist nützlich, um Depressionen zu behandeln. Und hier kommt der Geniestreich dieses gesamten philosophischen Gebäudes.
Welcher?
Der radikale Konstruktivismus behauptet von sich selbst nicht, die ultimative Wahrheit zu sein.
Das ist so eine brillante, selbstreferenzielle Schleife. Der Konstruktivismus sagt quasi, ich bin auch nur eine Konstruktion.
Genau. Es wäre ja ein logischer Widerspruch, wenn er sagen würde, hey, es gibt keine absolute Wahrheit, außer dem Satz, dass es keine absolute Wahrheit gibt.
Das würde sich selbst zerlegen.
Richtig. Stattdessen sagt er, ich bin lediglich eine Möglichkeit, die Dinge zu betrachten. Ich bin eine Haltung.
Und genau das wollen wir dem Zuhörer ja heute auch vermitteln. Es ist eine Haltung, keine Wahrheit.
Eine unfassbar nützliche Haltung. Das Wissen darum, dass du deine Wirklichkeit konstruierst, verhilft dir zu genau der inneren Flexibilität, die für den Umgang mit Krisen entscheidend ist.
Wenn du als Zuhörer also vor einer scheinbar unüberwindbaren Wand stehst, wenn du in deinem Leben scheiterst oder feststeckst, dann liefert dir diese Haltung einen völlig neuen Ansatz.
Mhm.
Das Scheitern ist kein objektiver Fakt der ersten Ordnung, der dich als Person ein für alle Mal definiert. Es ist nur eine Landkarte, die gerade nicht mehr funktioniert. Und weil du der Architekt dieser Landkarte bist, kannst du anfangen, sie neu zu zeichnen.
Du kannst das Skript umschreiben.
Genau. Es ist der Schritt heraus aus der Rolle des passiven Opfers der Umstände, hinein in die Rolle des aktiven Gestalters der eigenen Bedeutung.
Sobald wir aufhören, unsere Interpretationen für unverrückbare Fakten zu halten, gewinnen wir einen enormen Spielraum.
Lass uns all diese Fäden noch einmal kurz zusammenziehen, bevor wir zum Ende kommen. Wir haben uns heute für dieses Audio wirklich tief in die Quellen der NLP-Ausbildung von Hans-Jürgen Walter und die Ideen des Paul-Watzlawick-Instituts eingegraben.
Es war eine spannende Reise.
Absolut. Wir haben gesehen, wie fundamental die Trennung zwischen der nackten physikalischen Realität der ersten Ordnung und unserer ständigen Bedeutungsgebung der zweiten Ordnung eigentlich ist.
Mhm. Und wir haben diese evolutionären Mechanismen verstanden, warum unser Gehirn es so liebt, soziale Regeln zu verdinglichen, bis wir völlig vergessen, dass wir sie erfunden haben.
Sei es beim Muschelgeld oder beim griechischen Kopfnicken.
Richtig. Wir haben auch betrachtet, dass Lebenskrisen oft genau dann entstehen, wenn unsere vertrauten Landkarten plötzlich nicht mehr zur Umgebung passen.
Und dass die Lösung dann eben nicht in der Suche nach der einen wahren Karte liegt, sondern im Erlernen der Kartografie selbst, also der Fähigkeit, neue, nützlichere Bedeutungen zu konstruieren.
Das vielleicht Befreiendste an all dem ist, der Konstruktivismus ist keine dogmatische Religion.
Nein. Er ist eine Einladung, eine extrem mächtige, pragmatische Lebenshaltung, die uns die Verantwortung, aber eben auch die Macht über unsere eigene Wahrnehmung zurückgibt. Ich hoffe wirklich sehr, dass diese tiefe Analyse heute Lust darauf gemacht hat, diese Themen weiter zu durchdenken.
Das hoffe ich auch. Um diese Philosophie nicht nur im Kopf, sondern auch in der Praxis nachklingen zu lassen, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen letzten Gedanken mitgeben.
Sehr gerne.
Wir haben heute intensiv darüber gesprochen, wie aus eigentlich wertlosen Muscheln eine felsenfest erscheinende Wahrheit wird. Einfach, weil wir irgendwann den Moment unserer eigenen Übereinkunft vergessen haben.
Mhm.
Wenn du nun auf dein eigenes Leben schaust, welcher scheinbar unverrückbare negativer Fakt, welche eiserne Grenze, die du dir vielleicht seit Jahren selbst setzt, ist in Wahrheit gar keine Mauer der ersten Ordnung? Welche dieser Grenzen ist vielleicht nur altes, abgelaufenes Muschelgeld, dessen Wert und Bedeutung du ab heute einfach neu verhandeln könntest?
Ein großartiger und provokanter Gedanke, um das Thema für sich selbst weiterzuführen. Vielen Dank, dass du uns heute bei dieser tiefen Erkundung begleitet hast. Bleib neugierig, hinterfrage ab und zu mal deine eigenen Landkarten, und wir hören uns beim nächsten Mal.